ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und wie heißen Sie bitte?
Jonas Schütte.
Und wann sind Sie geboren?
Am 7.7.83.
Das ist schön, ne? 7.7.
War 2007 vor allem toll.
Geburtsort?
Konstanz am Bodensee.
Aufgewachsen aber in Ravensburg.
Ravensburg, richtig.
Das muss eine interessante Stadt gewesen sein oder immer noch sein.
Ja, ja.
Kommen wir aber drauf. Profession?
Diplom-Schauspieler.
Wo haben Sie das Diplom gemacht?
In Berlin an der Ernst Busch.
Gute Adresse. Was treibt Sie an?
Der Eindruck, dass Kultur Menschen zusammenbringen kann.
Wie merken Sie das, dass das funktioniert?
Wenn an einem Abend 70 Leute da zum Beispiel sitzen und einem Stück zuhören und man merkt, dass der Film, der bei den Leuten stattfindet, gerade sehr viele Schnittmengen hat.
Und dass es Austausch gibt darüber?
Und dass es Austausch gibt, ja. Live am besten sogar. Danach ist das schon dann oft wieder durchwachsen, aber es gibt für diese 2 Stunden der Vorstellung oft ein gemeinsames Atmen.
Und Sie haben schon angedeutet, als Gründer der Volksbühne Kaulenberg in Halle an der Saale, dass 70 Plätze zur Verfügung stehen. Also
so
bei bestimmten Formaten können auch 100 Menschen wohl reingeknetet werden, aber dann ist es...
Also wir hatten mal einen Singer-Songwriter, der wirklich mit Gitarre sich in eine Ecke auf ein 1x1-Meter-Podest gestellt hat und dann waren 100 Leute drin. Ja.
Und mit 70 Menschen kann man so ein Theater refinanzieren, mit 70 zahlenden Besuchern?
Nee, nicht wirklich. Also man braucht Förderung. Das ist trägt sich von sich aus nicht.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Also in den Bergen, am Meer, aber natürlich auch auf der Bühne und bei meiner Familie.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Es gibt von Linkin Park ein Lied, das heißt One More Light. Und das kam erst raus, nachdem Chester Bennington gestorben ist. Und da singt er selbst über die Bedeutsamkeit nach dem Tod. Das hat mich sehr berührt.
Kriegen Sie gleich geschenkt.
Oh, schön.
Bei Kuchen trifft. Für unsere Gäste machen wir ganz, ganz viel. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ja, also die Auswahl ist im Moment, da ich eben viel meiner Tochter vorlese, größtenteils bei Kinderbüchern. Deswegen war es Meine Träume fliegen hoch von Corey Dorfeld. Das ist ein sehr schönes Buch. Es wird auch in der Ankündigung so genannt, dass es eben um Umgang mit Mobbing geht und um den Stress, den man so erleben kann, wenn man versucht, etwas zu verwirklichen und andere da reinreden. Und das hat das ganz schön umgesetzt.
Ihrer 4-jährigen Tochter, lesen Sie die Bücher einmal vor oder 10-mal, wenn sie gut sind?
Also mittlerweile ist es so, wenn ich ihr es etwa 2-3 Mal vorgelesen habe, dann liest sie es mir vor oder sagt, wo ich mich verlesen habe und sagt, nein, das steht da anders.
Nicht verändern, nein. Wie beginnt Ihr Tag?
Frühstück machen, Nachrichten lesen, meine Tochter zur Kita bringen und dann versuche ich eine halbe, dreiviertel Stunde nur für mich zu finden, in der ich nichts tue. Das habe ich mir von Patrick Stewart abgeschaut. Der hat das mal erzählt, dass das ihm wichtig ist. Eine halbe Stunde nichts tun.
Gelingt Ihnen das gut, nichts zu tun?
Oder mal mehr, mal weniger.
Weil Sie haben ja nun relativ viel zu tun als One-Man-Show, mehr oder weniger, die Volksbühne Kaulenberg am Laufen zu halten.
Ja, das stimmt. Mir gelingt es manchmal nicht, aber manchmal ist es auch einfach Nachrichten lesen. Das ist dann für mich ein Nichtstun.
Die Volksbühne Kaulenberg. Ich muss ehrlich gestehen, ich wohne ja schon lange in Halle, aber ich habe das erst spät bemerkt, dass es die seit 2018 gibt. Gut, dann kam die Pandemie dazwischen.
Ja.
Da konnte man auch nicht viel bemerken. Außer, dass es einem nicht gut geht. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft zur Theaterinsel, zum neuen Theater.
Steinwurf entfernt sozusagen, ja.
Zu Füßen des wunderbaren Universitätsplatzes in Halle an der Saale.
Also den gucken wir in die Büros.
Die Treppe steht Ihnen sozusagen auch zur Verfügung, wenn Sie wollen.
Ja.
Ein schönes, kleines Gebäude, eigentlich, wie gesagt, zu klein. Was will die Volksbühne Kaulenberg sein?
Ein Ort, an dem gesellschaftliche Diskurse aufgegriffen werden und im besten Fall mit Klassikern beantwortet werden. Also es gibt einfach aus den Klassikern sehr viele Antworten, die schon seit 500 Jahren für das anwendbar sind, was wir uns gerade so fragen. Und jedes Mal, wenn ich sowas finde, denke ich, ah, das muss man wieder erzählen, damit man auch nicht nur die Antwort darauf findet, sondern auch merkt, dass das nicht neu ist.
Also Julius Caesar machen Sie dann passend und Macbeth machen Sie passend und Hamlet machen Sie passend.
Genau.
Und damit kommt man durchs 21. Jahrhundert auch.
Ja, eigentlich schon, genau. Das sind so die Klassiker, die man braucht. Ja, das sind immer so 2 Stunden, wo dann halt natürlich das Stück erzählt wird, die Geschichte, aber eben auch viel von mir und dem künstlerischen Partner, mit dem zusammen ich es mache, so Kommentare darauf, die das dann auch nochmal bewusst ins Heute holen.
Die Volksbühne Kaulenberg. Die Volksbühne, der Begriff ist sicherlich nicht von ungefähr gewählt. Es gibt eine sehr berühmte Volksbühne, die steht aber in Berlin.
Ja.
Der Name Castorf ist damit verbunden. Eine gewisse Konzeption ist damit verbunden. Eine gewisse Strahlkraft ist damit verbunden. Und bei Ihnen ist Volksbühne was?
Ja, die Spielweise, die auch damit verbunden ist. Die Schauspieler, die da so rauskommen, Sophie Reuss, Milan Peschel, das sind so Spieler, die sind unverwechselbar im Prinzip. Und die konnten an der Volksbühne über eine lange Zeit sich irgendwie auf diese Weise finden, wie es nur wenige andere Schauspieler konnten. Und dieses sich ausprobieren und diese künstlerische Handschrift von der Bühne heraus finden sozusagen, das hat mich an der großen Volksbühne immer sehr fasziniert, was das für Schauspieler erzeugt hat. Und deswegen war das sozusagen meine kleine Experimentierstube, die ich mir basteln wollte, weil ich auch dann zunehmend den Eindruck bekommen habe, dass es sowas nicht mehr gibt.
Wen hatten Sie 2018 mit dabei bei Gründung des Vereins Volksbühne Kaulenberg?
Gründungsmitglieder waren Martin Reik zum Beispiel, Wolfgang Engel war gleich mit dabei, der mittlerweile verstorben ist.
Der wunderbare Regisseur.
Dietmar Rahnefeld.
Unser Partner, Martin Reik.
Genau, richtig. Dietmar Rahnefeld, der mittlerweile auch verstorben ist, der auch ein toller Regisseur am Neuen Theater war.
Und, Matthias so, Brenner, war da auch schon dabei?
Nee, der war ja damals noch Intendant am Neuen Theater. Wir hatten Kontakt, aber er war jetzt nicht bei der Gründungsversammlung dabei.
Er freut sich jetzt, dass es Sie gibt, oder?
Ja, davon gehe ich aus. Dafür haben wir sehr viele Berührungspunkte und auch Zusammenarbeiten. Das belegt sich doch, dass es so ist, ja.
Beschreiben Sie mal Ihren eigenen Anteil. Also wie teilen Sie Ihr Leben auf? Jonas Schütte als Schauspieler, als Organisator des Ganzen und dann noch als Privatmensch mit einer vierjährigen Tochter. Ich stelle mir vor, dass da 24 Stunden fast ein bisschen knapp sind pro Tag.
Ja, doch, manchmal schon. Aber manchmal merkt man auch so, das passiert mir leider immer ganz schnell. Ich bin nicht wirklich Workaholic, aber es gibt so die Momente, wenn ich nach Hause komme und da ist niemand und der Raum ist leer, kriege ich ganz schnell so ein, was machen wir jetzt? Also es dauert manchmal 5 Sekunden. Dann habe ich so eine Unruhe sofort und die ist befriedigt, wenn ich mich dann mit irgendwas beschäftige. Und dann kommt aber auch dazu, also diese vielen Aufgaben, die sind auch leichter geworden. Ich versuche da auch die positiven Entwicklungen aus der Digitalisierung zu gewinnen, weil ich zum Beispiel mein eigenes Ticketsystem habe. Das heißt, da ist der Aufwand ziemlich klein, einfach das komplett selber zu gestalten, so ein Ticketsystem oder auch die Homepage, das aufrecht zu erhalten, aktuell zu halten. Da passieren mir zwar oft Fehler, aber sowas geht alles, dass man das selber macht. Und dadurch ist so das große Team, das sowas früher gebraucht hat, gar nicht da, dass man da noch mit irgendwie in eine Sitzung holen muss oder so, sondern man kann ziemlich viel heutzutage mit Technologie selber machen.
Nutzen Sie KI? Für diese Arbeiten dann auch?
Also für Homepage oder Ticketsystem und diese ganzen administrativen Sachen nicht. Aber für so Schleifen von Anträgen. Es ist eine eigene Sprache eben, um Anträge zu schreiben und um der gerecht zu werden, dann doch manchmal.
Das ist ein super Aspekt. Also wenn man die künstliche Intelligenz bittet, schreib mir bitte in angemessener Sprache den Antrag für die Ostdeutsche Sparkassenstiftung.
So ist es, genau.
Damit also, das dort richtig in die richtigen Ohren kommt und Augen.
Genau, ich kenne die nicht so gut sozusagen, die das dann hinterher bewerten. Die KI kann das so aus den ganzen Anträgen, die sie so kennt, kann sie sich das zusammennehmen und die guten Schlagwörter, die es so braucht, einfach da reinschreiben. Und ich brauche sozusagen eine gute künstlerische Idee, eine schöne Idee zur Umsetzung und für die Ästhetik. Und dann schreibe ich meistens auch was vor und bin dann auch meistens so ungefähr, also bestimmt auch eine halbe Stunde erstmal im Austausch so mit der KI und sage der, nee, ja, mach mal das noch anders und so. Und dann kommt oft was bei raus, wo ich selber auch so denke, boah, das ist ein guter Antrag. würde ich machen.
Wäre ich jetzt alleine nicht so drauf gekommen. Und jetzt scheint es plausibel. Die Volksbühne Kaulenberg, das ist ein irrsinniger Zufall. Also Sie waren freiberuflich unterwegs in dieser Zeit und haben eine Wohnung gesucht in Halle. Erzählen Sie bitte diese Geschichte,
ja,
die also auch mit vielen netten Menschen verbunden zu sein scheint.
Das stimmt, ja. Also es war so, in der Wohnung, in der ich gewohnt hatte, sind Ziegel aus der Decke gefallen. Dann habe ich gemerkt, hier muss ich jetzt ausziehen, das geht so nicht. Und dann habe ich eben eine Wohnung gesucht. Eine Anzeige gab es, in der so ein schöner Raum gezeigt wurde mit einer Wendeltreppe drin. Und ich dachte, ach Mensch, das sind so diese Wohnungen, in denen man irgendwann mal vielleicht leben möchte. Und dann dachte ich, vielleicht hilft das ja, mir mal so als Zukunftsding jetzt einfach mal so ein Ding anzugucken, um zu wissen, darauf will ich jetzt hinarbeiten oder so. Stand da drin und dachte, hier könnte man ein Theater machen. Das sind halt so tolle Maße für so kleine Formate. Und dann habe ich die Vermieter eben angerufen und gesagt, naja, also ich würde mich interessieren, aber was würden Sie denn davon halten, wenn da so am Tag 30, 40 Leute rein und rauslaufen, weil ich würde das gerne als Theater umbauen. Und die Reaktion war eben, ein Wohnzimmertheater, oh, wir haben hier noch Stühle rumstehen, wollen Sie die haben? Und dann dachte ich, okay, die größte Hürde sind meistens die Vermieter, also probiere ich es jetzt mal. Das ist ja eine große Hürde schon mal weg. Und dann hat das auch wirklich geklappt. Das neue Theater hat zu der Zeit gerade auch eine ganze Menge Samtvorhänge weggeschmissen. Das heißt, die konnte ich vom Mülleimer sozusagen nehmen. Die haben ein paar so schon alte Bühnenböden, diese Tanzteppiche weggeschmissen. Auch die konnte ich einfach vom Mülleimer sozusagen mitnehmen. Und dann war das erstmal ein Recycling-Theater eigentlich vom neuen Theater. Da war die Nähe schon mal sehr hilfreich, weil ich natürlich auch noch die kannte, die da zum Mülleimer gegangen sind und diese Sachen weggeschmissen haben. Und dann waren es im Prinzip noch ein paar Scheinwerfer, die gefehlt haben. Und auch da konnten die mir helfen, was jetzt gerade so an LED-Technik da ist, weil ich natürlich gesagt habe, ich kann hier jetzt keinen Starkstrom verlegen oder Kraftstrom, ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist. Und dann konnten die mir so LED-Scheinwerfer zeigen, die wirklich genau aussehen wie Halogenscheinwerfer und diese Lichtfarbe getroffen haben, die so warm wirkt. Und dann habe ich die besorgt, zwei Stück davon, und das hat für so ein Wohnzimmer auch schon gereicht.
2018 die Gründung. Wie lange hat das gedauert, bis Sie den Eindruck hatten, oh ja, jetzt kommt das langsam an in der Stadtgesellschaft mit dem interessierten Publikum?
Also ich würde sagen, 2025 gab es zum ersten Mal so, da haben wir den Ticketverkauf für den Januar gestartet und auf einmal ist das total abgegangen und mehrere Termine waren rumsvoll. Das lag auch ein bisschen an der Premiere von Schwanengesang, die Matthias Brenner mit seiner Frau gemacht hat, Nele Heise. Das war super voll. Und dann die anderen Termine aber auch. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, wir machen im Prinzip weiter wie bisher, aber irgendwie funktioniert es anders. Und jetzt 26 nochmal sogar mehr. Jetzt ist keine Premiere im Januar, aber es verkauft sich toll. Das macht natürlich Mut, besonders weil die Aussagen aus Kommune, Land und Bund für Fördermittel eher demotivierend sind.
Inwiefern demotivierend? Zurückhaltend oder absagig?
Alle sind in Problemen. Also es sind ganz seltsame, also ich will da jetzt auch gar nicht denen irgendwie Schuld geben oder sagen, dass das doof ist von denen, sondern die sind auch in ihren Zwängen. Aber was jetzt eben passiert ist, dass zum Beispiel die vorläufige Haushaltsführung der Stadt dazu führt, ich weiß jetzt im Prinzip wahrscheinlich bis April nicht von einem Zuwendungsbescheid. Wahrscheinlich, so sieht es gerade aus. Das Land hat jetzt zwar so eine zweijährige Förderung ausgegeben, die aber halbiert, weil zu viele Leute zugesagt bekommen haben. Die Mittel waren ganz klein, also wurde einfach gießkannenmäßig gekürzt. Und der Bund hat Netzwerke auf Null gesetzt, die Förderung für die freien darstellenden Künste spärlich. Also die haben es gekürzt, aber dadurch, dass sie es vorher noch mehr gekürzt haben, haben sie es dann sogar noch als Aufwuchs verkauft, also politisch auch sehr klug. Aber im Prinzip haben sie es gekürzt im Vergleich zum letzten Jahr.
Sind Sie im Kontakt mit der Bundeskulturstiftung? Oder dürfen Sie erst nicht mal eben rüberfahren zu den Frankischen Stiftungen?
Ich glaube, das dürfte man schon, aber ich habe das bisher noch wahrscheinlich sträflich noch nicht so richtig versucht. Bisher.
Lotto-Mittel haben noch eine Rolle gespielt für Sie, spielen immer noch eine Rolle für Sie.
Ja, aber auch die sind dieses Jahr zum Beispiel zum ersten Mal für unser Großprojekt abgesagt worden. Muss ich jetzt auch irgendwie kompensieren.
Wie machen Sie das dann?
Gute Frage. Das gibt immer dann so verschiedene Eisen im Feuer, auf die man dann hoffen muss, dass irgendeins davon schön heiß wieder rauskommt und man was davon zurückbekommt. Und dann entweder kriegt man es durch was anderes kompensiert, weil das kommt, oder man sagt sich dann hinterher, okay, dann müssen wir eben zwei, drei Aspekte dieses Projekts doch weglassen, weil sonst können wir es nicht durchführen.
Welche Rolle spielt in dieser Gemengelage der Verein Volksbühne Kaulenberg?
Der ist sozusagen wie ein Förderverein, der auch eigene Projekte realisiert, also ein Produktionsverein für kulturelle Projekte.
60 Euro Jahresbeitrag?
Richtig.
Kann jeder Mitglied werden?
So ist es.
Also kann jeder jetzt mit dieser Information machen, was er will.
Genau.
Aber Sie freuen sich wahrscheinlich.
Ja, na klar.
Wie viele Mitglieder hat der Verein?
Hilfreich. Also wir sind jetzt bei so rund 70 Mitgliedern. Und das ist auch, die Zahl ist nach oben offen.
Und wenn Ihnen die ganzen Finanzen erstmal wegbrechen, dann bleiben Sie aber zuversichtlich, dass es sich irgendwie ersetzen lässt? Neue Einnahmequellen aufgetan werden können?
Zuversichtlich ja. Es ist natürlich trotzdem immer, irgendwann muss man der Realität ins Auge gucken, wenn irgendwas dann ganz wegbricht, aber es sind schon immer so Sachen im Gespräch, bei denen man so denkt, wenn das kommt, dann haben wir 26 alles sicher. Das ist doch dann immer irgendwo noch am Laufen.
Jonas Schütte, zu Gast bei MDR Kultur trifft, freier Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent, Vater einer vierjährigen Tochter und Betreiber der Volksbühne Kaulenberg in Halle an der Saale. Und er hat sich gewünscht und Obwohl nicht Weihnachten ist, bekommt er Linkin Park One More Light. Ich hoffe, das gefällt Ihnen jetzt.
Danke.
Bitte. One More Light, gewünscht von unserem Studiogast Jonas Schütte, Gründer und Betreiber der Volksbühne Kaulenberg in Halle an der Saale.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie, Jonas Schütte, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Da habe ich lange drüber nachgedacht, wirklich über diese Frage. Also mir ist mir irgendwann aufgefallen, wenn man sich so Ärgerliches aus der Politik oder so, was so passiert, mit Blödheit erklären kann, dann wird es das meistens sein. Das hat mich schon durch viele ärgerliche Headlines gebracht. Also böser Wille ist selten. Und Vorbilder sind für mich vielleicht William Shatner, der Captain Kirk und auch viele andere Serien mitgemacht hat, die ich immer gern gesehen habe und der einfach mit seinen jetzt 94 Jahren immer noch eine Neugier hat, die teilweise wirklich unübertrefflich ist. Und James Spader, egal was der spielt, hat der einfach immer so einen offenen Kanal direkt in die Seele rein und das finde ich sehr toll immer zu sehen, was der auch für Figuren dann spielt, die er plötzlich liebenswert macht, die aber eigentlich Monster sind.
Ja, das kann er gut, ne? Also
toll.
Zumindest etwas Monströses darf gerne sein und man hat ihn trotzdem lieb.
Ja, und man findet sich auch da drin so wieder.
Blacklist, die Serie bei Netflix, wo er einen superkriminellen Herrn Reddington spielt.
Ja. Und die beiden zusammen, also William Shatner und James Spader, spielen in Boston Legal zwei Anwälte, die auch teilweise wirklich Reden vor einer Jury halten, bei der man sich sozusagen innerlich in diese Jury reinsetzen kann. Und mit Ankündigung von James Spader, dass er jetzt eine Jury darum bitten muss, das Gesetz zu missachten, denkt man sich als Jurymitglied sozusagen innerlich, ja, wir müssen das Gesetz missachten.
Sie waren überzeugt.
Ich war überzeugt, ja.
Vom Bösen überzeugt, sozusagen. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich habe im Kunst-LK in der Schule, hat unsere Lehrerin mal...
LK ist Leistungskurs?
Leistungskurs, genau. Mit einer Kettensäge so ein Stück Holz abgesägt. Und als sie das letzte Stückchen Holz sozusagen durchgesägt wurde, ist dieses Stückchen in einem Wahnsinnstempo durch das Klassenzimmer geflogen. Und sie hat im Prinzip so schreckhaft einfach nur die Kettensäge ausgemacht und 20 Schüler sind so ausgewichen. Und es war ein Moment, in dem ich gemerkt habe, ja, okay, wenn man eine sich schnell drehende Kettensäge benutzt, um etwas abzusägen, dann wird diese Geschwindigkeit sofort übertragen, sobald sich das löst.
Und man sollte vielleicht nicht von unten nach oben sägen, ne, sondern von oben nach unten.
Ja, Wobei, also doch, genau, die Kettensäge ist so gebaut. Wenn sie das von oben nach unten gemacht hätte, wäre das einfach nur gegen die Kettensäge gedrückt worden. Dadurch, dass sie es von unten gemacht hat, gab es keinen Schutz und die Richtung ging nach vorne. Und dadurch, ja.
Schade eigentlich, dass sie nicht in der Forstwirtschaft dann beruflich gelandet sind.
Aber sie ist selber Künstlerin und hat immer Holz mit Metall verbunden. Ah, da gab es so ganz schöne Ausstellungsstücke von ihr. Deswegen dachten wir eigentlich alle, die hat das unter Kontrolle. Ja, kann einem immer passieren.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Abgesehen von, wenn Sie eine Kettensäge in der Hand haben.
Ich hatte noch nie eine. Beim Spielen tatsächlich, auf der Bühne. Also da bin ich sehr bei Schiller. Der sagt, der Mensch ist dann wahrhaft Mensch, wenn er spielt.
Homo ludens.
Genau. Aber auch so beim Schnorcheln. Also wenn ich Ferien mache irgendwo am Meer und da mit dem Schnorchel mir so dieses Wildleben im Wasser angucken kann, da denke ich an nichts anderes.
Gilt das eigentlich überall, dass man nichts rausnehmen darf aus dem Wasser?
Das gilt, glaube ich, erstmal überall.
Und ne, also nicht mal eine Muschel?
Nichts, nee.
Gar nichts, ne?
Ja.
Nichts anfassen.
Genau.
Hält sich nicht jeder dran.
Ja, ich. Ja, das ist...
Wo schnorcheln Sie gerne?
Auch wenn es da nicht so viele Stellen gibt, aber auf den Kanarischen Inseln, da schnorchle ich sehr gern. Da ist irgendwie, also das ist immer Frühling dort und so, das ist wirklich toll.
Und wenn Sie Ihrer Tochter vorlesen, fühlen Sie sich da auch lebendig?
Ja, ja. Es gibt so Kindheitserinnerungen, wo mein Vater uns vorliest und so, und das ist alles, kommt dann wieder hoch. Und auch wenn ich mit meiner Tochter Quatsch mache, da fühle ich mich auch sehr lebendig. Da geht die Zeit auch plötzlich vorbei wie nix. Das ist manchmal dann auch so, ach, jetzt ist der Tag schon vorbei. Wir hatten gerade erst so ein bisschen Quatsch gemacht. Das ist schön.
Woran glauben Sie?
Ich glaube tatsächlich fest daran, dass die menschliche Psychologie sich seit 500 Jahren nicht verändert hat. Das zeigt sich manchmal im Guten und manchmal im Schlechten. Und jetzt so bei Social Media zum Beispiel zeigt sich es wahrscheinlich oft eher im Schlechten. Ja, und an die Unendlichkeit der guten Absichten mit manchmal eben blöder Umsetzung.
500 Jahre, das heißt, also
seit Shakespeare
muss nichts Neues erfunden werden.
Also wenn man sich Hamlet liest, durchliest als Philosoph über, was heißt es eigentlich, am Leben zu sein und so, dann hat sich daran im Prinzip nichts verändert.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Also ähnlich leicht fällt mir das beides. Ich finde schnell Begeisterung, etwas anzufangen. Und ich finde aber auch relativ schnell dann auf die Überdrüssigkeit, die ich zum Aufhören dann brauche, die kommt auch schnell von selbst. Was mir am schwersten fällt, ist das Durchhalten, also die Beständigkeit. Das ist für mich oft die größte Aufgabe. Das heißt, also jetzt auch mit der Volksbühne war auch das Anfangen, das hat Spaß gemacht. Da kam sofort die Energie wieder zurück, die man braucht, um nochmal weiterzumachen. Aber als ich dann gemerkt habe, jetzt geht's zum ersten Mal um so ein Halten, da kamen dann so die ersten Motivationslöcher, wo man sagt, das ist ja nichts Neues mehr.
Aber Sie können stolz auf sich sein. Bisher haben Sie es geschafft.
Ja, das stimmt. Danke.
1983 in Konstanz geboren, aufgewachsen in Ravensburg. Und die Familie hat ein sehr besonderes Wohnmodell gesucht und gefunden. Nämlich eine ehemalige französische Kaserne in Ravensburg. Und da sind Sie eingezogen.
Nee, das war noch in Konstanz.
Das war doch in Konstanz.
Also diese Kaserne, das war meine Eltern haben sozusagen als Teil einer großen Studentengruppe das Angebot bekommen, hier diese alte französische Kaserne doch einfach umzubauen für die Studenten. Das ist ein Areal, das ist wirklich riesig. Und damals noch mit so einem riesigen Parkplatz in der Mitte, wo lauter alte Autos standen, mit alle Knöpfe waren oben, die konnten wir einfach bespielen. Es gab so ein altes Industriegebiet noch, wo wirklich die Lappen einfach so hingelegt wurden. Also einfach alles verlassen, so mittendrin gefühlt. Auch wahrscheinlich teilweise gar nicht ganz ungefährlich gewesen, aber wir sind eigentlich alle heil durchgekommen.
Altmunition haben wir jetzt nicht noch gefunden.
Nee, das nicht. Immerhin. Nee. Und dann gab es da riesige Bäume, an denen dann ein Seil hing und das war unsere Schaukel. Und riesige Flächenwiese und das war wirklich was ich heute so als Prinzip von, man nimmt sich so viel Raum und da ist so viel ungenutzte Fläche, die einfach für Kinder nur zum Spielen da ist. Auch jetzt nicht als Spielplatz ausgewiesen, sondern hier ist einfach nur eine Wiese mit Bäumen sozusagen. Heute würde ich das in Städten drin sozusagen gar nicht mehr vermuten und habe es auch bisher nicht so viel gefunden.
Und auch überwiegend nicht kontrolliertes Spielen der Kinder. Ich glaube, die Erwachsenen hatten anderes zu tun und das Handy mit Ortungssystem gab es auch noch nicht.
Nee, Geht mal raus zum Spielen.
Macht, was ihr wollt.
Genau.
Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben es gemacht.
Im Prinzip ja. Und dann kam halt auch manchmal ein Hund, also diese eine Schaukel, das war so eine richtig große, und da kam manchmal ein Hund angerannt und war richtig aggressiv und hat gebellt. Und wir mussten halt rechtzeitig auf so einen Wagen springen, um uns vor dem zu schützen. Und einmal war das so, dass einer halt gerade richtig am Schwingen war. Und dann kam dieser Hund, das heißt, der konnte nicht mehr rechtzeitig von dieser Schaukel runter. Wir sind alle auf diesen Wagen und haben dabei zugeguckt, wie sich dieser Hund in dem Arsch von dem Jungen festgebissen hat und dann auch richtig zwei Runden mitgeschwungen. Also der ist mitgeschaukelt, hing an dem Arsch von diesem Jungen. Der hat nur geschrien und wir konnten nichts machen, weil wir auch nicht wussten, was der Hund macht, wenn wir den jetzt da... Weil wir konnten nichts machen. Es gab noch einen zweiten Grund, weshalb wir nichts machen konnten, weil das war auch noch genau der, der am aggressivsten war und uns am meisten irgendwie so mal eine reingehauen hat und sowas. Das heißt, so ein ganz kleines Ding hatten wir auch noch innen drin mit, ja,
er hat's verdient.
Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, gab's das auch noch, ja.
Jonas Schütte, wie haben Sie entdeckt, dass Theater möglicherweise was ganz, ganz Tolles für Sie sein kann?
Ich war 11, da hat meine Mutter in verschiedenen Versuchen, was zu finden, was mich irgendwie bei der Stange hält, mich bei einem Clownkurs angemeldet. Und da gab es eine Irmgard Wehle, die hat mich über eine Woche in diesem Clownkurs gehabt. Und meine Lieblingsaufgabe, an die ich mich noch erinnern kann, war, sie hat einen Stuhl hingestellt und hat uns gesagt, so durch den krabbelt ihr jetzt durch und wenn ihr auf der anderen Seite durchkommt, seid ihr in einer Tropfsteinhöhle. Und ich habe auf der anderen Seite diese Tropfsteinhöhle gesehen und dachte, boah, das ist ja eine tolle Aufgabe, ich bin jetzt in einer Tropfsteinhöhle. Und danach hat wohl diese Irmgard Wehle von Ingrid Lausund, die später den Tatortreiniger schreiben sollte und damals die künstlerische Leiterin, Regisseurin, Autorin vom Theater Ravensburg war, die hat dieser Irmgard Wehle gesagt, ich brauche mal ein Kind für mein nächstes Stück. Und da hat die Irmgard Wehle eben gesagt, ja, da war einer im Clownkurs, guck dir den mal an. Dann gab es ein kleines Casting für Kids und da war ich auch drin und danach habe ich ein Stück mit Ingrid Lausund machen dürfen mit 12 dann. Und war ein kleiner Clown, der so die Schicksalsschläge des Stücks gebracht hat.
Und dann waren Sie als Schauspieler sozusagen festgelegt, wollten das immer werden?
Das war zumindest eine sehr schöne Erfahrung alles, auch mit dieser großen Gruppe von Leuten, die da mitgemacht haben und so. Und die haben auch immer wieder gefragt, und was wirst du mal, wenn du groß wirst? Und ich habe irgendwie so die ersten zwei Male, ich weiß es noch nicht. Und beim dritten Mal dachte ich so, Schauspieler halt. Und dann war bei den meisten die Reaktion, ah ja, das passt. Und dann dachte ich, ach so, okay, alles klar. Na, wenn das passt, dann mache ich das jetzt vielleicht.
Sie hätten ja auch sagen können, ich werde Clown.
Stimmt, ja.
Nee. Im Sinne von Hofnarr, der alles sagen darf.
Das bin ich ja auch irgendwie, aber das kann man ja gar nicht so beruflich ausdrücken.
Stimmt, das wird auch nicht immer honoriert. Studium an der Ernst-Busch-Schule.
Genau.
Waren das gute Jahre? 2005 bis 2009?
Im Nachhinein sehr, sehr wichtig, was man so alles lernen sollte für diesen Beruf, um auf der Bühne zu stehen, um zu wissen, was das heißt, etwas zu projizieren. Was das für Momente sind, die man da schaffen kann, mit welchen Mitteln man die schaffen kann, wie man das liest, was da auf der Bühne passiert. So, dafür war das sehr, sehr, sehr erhellend und eine sehr, sehr gute Ausbildung, wirklich. Also da waren auch noch zu meiner Zeit gerade so die letzten Theatertiere, waren da noch in ihren letzten Jahren, bevor sie in Rente gegangen sind. So Angelika Waller und Ulrich Engelmann, die kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber das waren noch so richtige Theatermenschen, die da drin gelebt haben.
Was sind denn da heute für Menschen? Die leben dann nicht mehr das Theater oder leben das völlig anders?
Ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten.
Ja, ich frage mal so. Früher war alles besser oder leidenschaftlicher oder sonst wie was. Ich weiß nicht, was gemeint ist.
Nee, ich glaube, das ist eine handwerkliche Unbedingtheit, dass man sozusagen sich fast sogar ein kleines bisschen vom Künstler wegdefiniert und sagt, das ist ein Handwerk. Und ich glaube, jetzt wird wieder mehr Richtung, ich bin Künstler gedacht. Und auch ich habe das so. Ich habe auch das Gefühl, mit Schauspiel hat Kunst, also das hat miteinander zu tun. Aber um es zu machen, braucht es ein solides Handwerk. Und das ist das, was man lernen kann. Also man kann nicht wirklich lernen, Künstler zu sein. Entweder interessiert einen das oder nicht. Aber ein Handwerk dazu zu nehmen, mit dem man diese Sprache lernt, die auf der Bühne einfach herrscht, allein schon auch aussprechen von Worten, was das erzeugen kann in anderen Köpfen. Das ist immer noch wichtig, ne? Und das ist auch alles immer noch, wird auch immer noch beigebracht. Ich glaube nur die Tendenz, und da geht die Ernst Busch ja auch komplett mit dem mit, wie sich's entwickelt sozusagen, ne? In den Theatern kommen immer mehr Leute auf die Bühne, die sozusagen diese Experten des Alltags sind. Das heißt, dieses Handwerk wird nicht mehr so wichtig, sondern man
stimmt im Prinzip. Die Themen werden wichtig auch.
Die Themen werden wichtig, genau. Ja. Das Innere, also und dafür wird dann oft die eigene Seele einfach nur nach außen gestülpt anstatt eben etwas zu spielen. So, das ist ein großer Unterschied. Und dieses Seele nach außen stülpen, das fasziniert offensichtlich auch Leute. Da haben vielleicht auch Schauspieler das manchmal unterschätzt und gedacht, das Spielen reicht doch. Also die Mischung aus beidem wäre wahrscheinlich das Spannendste und ist auch das, was dann immer am meisten fasziniert. Aber auch da kann man ja, das ist ja das Spannende an uns Menschen, wir können ja tatsächlich so wirken, als hätten wir eine andere Seele, als die, die wir tatsächlich hätten. Mhm. James Spader ist das beste Beispiel dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der kein Monster ist. Aber ich nehme ihm vollständig ab, dass er so denkt, wie es in dieser Serie im Buch steht, sozusagen. Und das ist eine Faszination, die kann jemand, der seine eigene Seele einfach nur nach außen stülpt, sozusagen nicht erzeugen.
Wer will denn schon Faust sein?
So ist es.
Ne? Ja. Und bei der Handwerklichkeit sind Sie wahrscheinlich auch, haben Sie mit Matthias Brenner auch jemanden, der das gut versteht und auch so sieht wahrscheinlich.
Der war ja auch auf dieser Schule, genau.
Was ich nicht wusste, ist, dass, aber es liegt ja nahe, dass das neue Theater in Halle natürlich auch schaut, wer wird denn da fertig an Ernst Busch, an der Schauspielschule.
Ja.
Und 2009 gab es dann ein Casting tatsächlich, ein Vorsprechen.
Genau, bei Christoph Werner noch damals.
Und Sie waren einer von drei, die dann von Christoph Werner, damals Intendant, engagiert wurden.
Richtig. Lena Zipp, Peter Weiß und ich wurden aus dem Jahrgang genommen. Und wir sind dann alle Peter Weiß nur 2 Jahre, ich war 4 Jahre und Lena Zipp sogar noch ein bisschen länger, waren dann am Neuen Theater.
Vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück bei Ernst Busch. Hat da die deutsch-deutsche Frage eine Rolle gespielt? Wer ist aus dem Westen und wer ist aus dem Osten? Und wie funktioniert Gesamtdeutschland, die innere deutsche Einheit? Gibt es die überhaupt? Ist das ein Thema gewesen?
Das war für Geschichten immer wieder ein Thema, wenn Leute gesagt haben, wo es stattgefunden hat. So, ja, aber nicht so sehr. Das kenne ich als großes Thema eigentlich erst, seit ich in Halle wohne. Und auch im Neuen Theater selber, da war das auch innerhalb des Ensembles ein großes Thema. Ich habe dann irgendwann auch eine Theorie dazu mir ausgedacht. Ich glaube, dass Peter Sodann die Wende, zumindest vom Neuen Theater, bis 2005 ferngehalten hat. Der hat dafür gesorgt, dass das eigentlich nicht spürbar war.
Die großen Verwerfungen etc. pp. Also er hat den Betrieb sozusagen ziemlich kontinuierlich am Laufen gehalten und geschützt.
Und sie versucht so viel wie möglich für die Leute, die da arbeiten, nicht zu verändern.
Also das einzige Kombinat, was überlebt hat.
So kann man es, glaube ich, sagen, ja. Also dass die wirkliche Realität von Kapitalismus, die ist erst 2005 da so richtig reingekommen, als er da weg war.
Das heißt, die 15 grausamen Jahre hat er dann überbrückt, auf seine Art und Weise.
Ja, also zumindest sehr abgefedert, wie brutal so ein Wechsel sein kann. Unabhängig davon, ob das jetzt eine Verbesserung systemisch ist oder nicht, ne? Aber das ist ja trotzdem eine heftige Verwerfung. Und die muss man ja erstmal mitmachen können. Das sind große Veränderungen. Mhm. Ob zum Guten oder zum Schlechten, kann ja völlig dahingestellt sein. Es ist nicht einfach für den Menschen, so eine große Veränderung mitzumachen.
2009 bis 2013 waren Sie dann Ensemblemitglied am Neuen Theater. Ich denke ja immer erstmal, also Ausbildung fertig, dann gleich ein Engagement. Super. Aber Sie haben ja nicht wirklich lange durchgehalten. 4 Jahre. Und
ja.
Dann ging Ihnen was gegen den Strich? Was hat Sie gestört?
Ach, ja, ich habe da im Prinzip fast immer wieder auch einen anderen Blick drauf, weil, also mir ging, glaube ich, gegen den Strich, dass ich mit so Gesprächen mit der Leitung, wo man so Ideen vielleicht hatte, die man mal teilen wollte oder Gespräche im Ensemble, die dann über die Leitung sich beschwert haben, aber sobald diese Leitung in den Raum gekommen ist, wurde dieses Gespräch gestoppt. Das heißt, an den Stellen, an denen sich wirklich was hätte verändern können, wurde das gar nicht mitgeteilt. Das hat mich auch geärgert. Das ganze System, dieses sehr, sehr hierarchische dann doch, auch wenn es flacher gemacht wurde von manchen, war es doch sehr hierarchisch. Und das hat dazu geführt, dass man im Prinzip, oder dass ich mich sehr gefühlt habe, wie ich bin hier Mittel zum Zweck und stehe also auf der Bühne und habe zu tun, was die Regisseure vorgeben. Die Regisseure tun, was die Leitung ihnen vorgibt. Und irgendwie weiß dadurch, dass die Kette so lang ist, am Ende eigentlich niemand mehr, warum wir das hier eigentlich machen. Das
so
passiert.
Schlimm.
Das ist jetzt wirklich das
überspitzte,
überspitzte schlechte Bild davon. Das ist natürlich auch, das funktioniert auch zum Teil sehr gut, aber ich habe da sehr schnell gemerkt, dass ich diese kurzen Begegnungen auch mit Leuten, die alles entscheiden, diese selbstgemachte Machtlosigkeit in diesem Beruf, dass ein Schauspieler eigentlich immer darauf angewiesen ist, dass ein Regisseur sagt, du bist mein Hamlet. Du bist mein Faust.
Wie kann man nicht sagen, ich möchte Hamlet sein?
Eben nicht.
Und dann sagen es 5 Leute, da hat man ein Problem.
Richtig. Und dann gibt es aber vielleicht, wenn man es jetzt weiterdenkt, könnte es ja auch dann ein Vorsprechen geben. Die 5 zeigen jetzt mal, was sie können mit diesem Faust. Aber das gibt's nicht. Es werden sich einfach andere Abende zum Beispiel auch angeschaut, ohne dass das die Schauspieler groß wissen. Und dann wird danach entschieden, wer jetzt wer ist.
So, jetzt überspitze ich. welche Konsequenz Sie daraus gezogen haben.
Ja.
Überdrüssig der Machtverhältnisse an den etablierteren Theaterhäusern, sagen Sie, dann mache ich lieber den lustigen Alleinherrscher. Ich bin der Herrscher. Es gibt nämlich nur mich. Ich organisiere, ich finanziere, ich inszeniere und ich spiele. Und hinterher rede ich noch mit dem Publikum.
Ja, okay, ich kann gegen diese Überspitzung jetzt nichts groß erwidern. Das stimmt. Ja, das Bild ist da mit dabei. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, das eben alles auf dieselbe Ebene zu ziehen und die Augenhöhe zwischen diesen Abteilungen herzustellen.
Sie haben viele Menschen, mit denen Sie regelmäßig zusammenarbeiten.
Ja.
In unterschiedlichsten Funktionen sind die um Sie herum.
Genau.
Geht ja auch nicht anders.
Und auch immer wieder unterschiedlichste Bereiche davon abgegeben. Also, dass jemand die Regie macht, jemand spielt. Gut, die Theaterleitung habe ich noch nicht abgegeben. Das ist ja im Prinzip jetzt erstmal sozusagen, wenn alles schief geht, ne, dann stehe ich da ja auch allein jetzt. Das fällt halt immer wieder auf mich zurück. Dadurch muss ich dann wieder selber antworten auf finanzielle Probleme oder was auch immer. Wie kriege ich das da jetzt durch? Wenn es dann in die Arbeit geht, versuche ich dann natürlich, so gut ich das kann, diese Hierarchien eben nicht da zu haben.
Wir können es ja mal ein bisschen konkreter machen, weil ich frage mich natürlich auch, macht das Spaß, wenn man so ein Stück alleine spielt? Ist das toll oder ist es toller, wenn man mit anderen zusammen was macht? Zum Beispiel Romeo versus Julia. Ist das ein Ein-Personen-Stück oder haben Sie da Menschen mit sich auf der Bühne?
Ja, ich habe da Menschen mit mir auf der Bühne.
Gut.
Ja.
Okay.
Ja, ja. Also die Rollen, die da sind, das sind 7. Wir sind da inklusive Erzähler, also zu 8. Das ist schon nicht ganz allein.
Okay.
Und ich glaube auch, dass es nicht so wirkt, als wäre das allein. Aber der eigentliche Partner ist das Publikum. Der Austausch mit dem Publikum, deren Reaktionen, die Fragen ans Publikum, die die dann auch beantworten können und sollen, die werden für jeden Abend benutzt und dadurch ist auch jeder Abend anders bei Romeo und Julia. Die Szenen verlaufen alle so, wie es im Stück steht, aber es gibt die ganze Zeit so Ausschweifungen nach rechts und links, die nur mit dem Publikum dieses Abends so sein können, weil die, also...
Das hält die Sache ja auch frisch, ne?
Also ja.
Auch für Sie, ja. auf der Bühne.
Genau. Und dadurch, dass die Zuschauer nie was Vorbereitetes zurückgeben und es immer andere Leute sind, passiert auch nie das, was manchmal sogar mit Schauspielern auf der Bühne passiert, dass es mit denen langweilig wird, wenn man sich so eingespielt hat, so ein bisschen auf was halt funktioniert hat. Mhm. Und dann wirklich suchen muss, wie kriegen wir das jetzt wieder frisch gehalten. Das Problem gibt es dann nie.
Stimmt, man muss reagieren.
Ja.
Wobei man das ja auch bei anderen, also auch an den etablierten Theatern hat man ja ein unterschiedliches Publikum, wo man etwas spürt oder wo man eine kalte Wand
vor sich hat. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch immer ein wichtiger Teil. Aber es gibt ja ein Gespräch mit denen. Ich lerne an jedem Abend, wo ich Romeo und Julia spiele, ein Paar kennen, das verheiratet ist mit Namen. Ich lerne jeden Abend jemanden kennen, der nicht mit Nachnamen Montagu heißt. Und was auch immer dann noch so passiert am Abend, wird alles mitgenommen und eingebaut. Das ist meine große Vorliebe für Theater, das ist auch eine Überdrüssigkeit, dass ich gemerkt habe, dass diese Form, das Publikum so wirklich mit reinzunehmen und so ernst zu nehmen, am Theater selten gemacht wird.
Die unendliche Geschichte, Michael Ende, werden viele kennen, sowohl das Buch als auch eine ziemlich tolle, legendäre Verfilmung.
Mhm.
Und das ist eine Zuarbeit von Matthias Brenner, eine Inszenierung, eine
Bearbeitung? Der war sozusagen die Regieposition für den Abend, ja.
Wie läuft das? Sind Sie da auch mit auf der Bühne?
Da bin ich mit auf der Bühne, genau. Ich spiele Atreu und ein paar andere Rollen. Also die Rollenwechsel sind eigentlich an jedem Abend da. Aber hauptsächlich bin ich Atreus.
Und bei Macbeth sind Sie?
Bei Macbeth bin ich wieder alleine, beziehungsweise mit den Figuren des Stückes allein auf der Bühne. Also ich spiele Lady Macbeth, Macbeth selbst und dann eben noch Macduff und Malcolm. Also alle, die mit dabei sind in dieser düsteren Komödie eigentlich.
Wann sagen Sie, boah, das war jetzt ganz toll und das hat mir sehr viel Freude gemacht, aber jetzt müssen wir was Neues in den Spielplan aufnehmen. Wir müssen was Neues entwickeln. Wann ist der Zeitpunkt gekommen?
Also etwas abzusetzen sozusagen. Also wir hatten ein Stück, das mochte ich eigentlich sehr gerne. Das war Tür auf, Tür zu von Ingrid Lausund. Das war ein Hörtheatererlebnis. Also die Leute haben zu Anfang eine Schlafbrille aufgesetzt bekommen. Und wir sind mit dem Stück sozusagen um die rumgelaufen, mit Paul Sudan und Katja Röder zusammen war das. Und dann haben die Leute im Prinzip so ein Hörerlebnis gehabt, das auch sehr unterschiedlich beschrieben wurde hinterher, mit Angstzuständen, die aber zum Glück nicht so schlimm waren, dass wir hätten abbrechen müssen. Aber manche haben da Angst bekommen, anderen sind plötzlich riesige Räume aufgegangen und so. Es war wirklich sehr unterschiedlich, aber einfach nicht gut besucht. Also vielleicht war das auch zu früh, in diesem Theater so eine Art Experiment zu machen. Da musste ich dann irgendwann sagen, da kommen einfach zu wenig Leute. Das können wir nicht so weiter versuchen. Ich habe dann auch immer wieder so Sätze gehört wie, das musst du so lange spielen, bis es voll ist. Das ist auch eine schöne Herangehensweise, aber
das können Sie sich nicht so leisten.
Nee, vielleicht. Ne? Ja. Das geht dann natürlich am einfachsten, wenn ich ganz alleine auf der Bühne stehe, weil dann kann ich einfach sagen, gut, heute kriege ich halt keine Gage mal. Aber wenn wir zu dritt sind, geht das natürlich nicht.
Auf jeden Fall wünsche ich der Volksbühne Kahlenberg in Halle an der Saale viel Erfolg, Jonas Schütte.
Dankeschön.
Viel Erfolg bei der Akquise neuer finanzieller Unterstützung, wenn das alles neu geschüttelt wird. Ich nehme an, das wird so kommen in den nächsten Jahren. Das merken ja auch die ganz großen Häuser. Da geht es dann um Millionen, die absehbar fehlen werden. Volksbühne Kahlenberg, Sie unterstützen die Volksbühne Kahlenberg, dieses hinreißende kleine Haus am besten, indem Sie es besuchen. Jonas Schütte, ich sage herzlichen Dank,
dass Sie auch
bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Paul Smatzny zu Gast. Paul Smatzny, Geschäftsführer von Accentus Musik in Leipzig und Regisseur des Filmes Triegel trifft Kranach, Mahlen im Widerstreit der Zeiten. Die Premiere gab es schon und offiziell läuft der Film, die Dokumentation, ab dem 5. Februar in schönen Kinos. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft zum Nachhören unter mdrkultur.de, in der ARD Audiothek selbstverständlich, demnächst ARD Sounds. Jonas Schütte, vielen Dank.
Danke auch.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.